Herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar Vers für Vers. Eine herzliche Entschuldigung. Es tut uns tausendmal leid, dass wir diesmal doch mit deutlicher Verspätung gestartet sind. Das lag allein an mir. Es tut mir vollkommen leid und wir werden nächste Woche wieder ganz pünktlich da sein. Versprochen. Schade, dass jetzt so viele warten mussten. Ich hoffe, ihr könnt uns das vergeben. Es gab gerade ein wichtiges Gespräch und das konnte ich nicht unterbrechen. Schön, dass auch ihr da seid. Nach einer Woche Pause sind wir wieder dabei und ich hoffe, ihr seid schon gespannt auf das, was wir in Offenbarung 11 weiter studieren werden. Wir haben auch zwei interessante Fragen. Und bevor wir zu denen kommen, werden wir wie immer gemeinsam beten. Ladet euch ein, vor dem Computer und auch hier gemeinsam niederzuknien, um Gott anzubeten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen Dank sagen für dein wunderbares Wort. Hab Dank für all das, was du für uns getan hast. Und ich möchte dich bitten, dass du bei all denen bist, die jetzt heute nicht hier sein können, aus welchem Grund auch immer, bei all denen, die auch live jetzt zuschauen vor dem Computer. Und bitte gib, dass wir aus deinem Wort belehrt werden, dass wir erkennen, was du uns sagen möchtest. Und dass wir wissen dürfen, dass du für uns bist und dass du uns erlöst hast. Und dass wir, wenn wir auf dich vertrauen, wir ans Ziel ankommen werden. Amen. Amen. Wir haben heute zwei interessante Fragen. Ist der Ton so gut? Ja, fantastisch. Die erste Frage bezieht sich auf Jesaja 6. Die Fragestellerin sprach von Jesaja 66, 24 und 25. Ich vermute, da Jesaja 26 nur 24 Verse hat, dass das ein Schreibfehler war und dass sich vermutlich um Jesaja 26, 23 und 24 handelt. Wenn das korrekt ist, dann bin ich froh. Wenn nicht, dann bitte ich die Frage nochmal neu zu stellen, wenn vielleicht ein anderer Text gemeint ist. In Jesaja 66, Vers 23 und 24, ich lese mal die beiden Verse vor und danach die Frage, um die es geht. Jesaja 66, Vers 23 und 24, die Frage ist gestellt worden und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und dann heißt es in Vers 24, man wird hinausgehen und die Leichname der Menschen, der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Nun, die Frage ist gestellt, wovon sprechen diese beiden letzten Verse? Sprechen sie von der gleichen Zeit, sprechen sie von unterschiedlichen Zeiten und ja, von welcher Zeit sprechen diese beiden Verse und wie stehen diese beiden Verse zueinander? Schauen wir zunächst einmal den Kontext an. In Vers 22 lesen wir, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Das heißt, es geht worum? Es geht um die? Es geht um die neue Erde und den neuen Himmel. Das ist der Kontext. Wenn wir den Finger drin lassen und zur Offenbarung 22 gehen, Offenbarung 21. Und dort Vers 1. Das heißt in Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Die neue Himmel und die neue Erde werden beschrieben in Offenbarung 21 und in Offenbarung 22, das ist ja ein bisschen schläfrig heute. Offenbarung 21 und Offenbarung 22 geht es um die neue Erde und den neuen Himmel. Jetzt, wenn wir zurückgehen zu Jesaja 66 und dort Vers 23, dort heißt es, und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Das heißt, auf der neuen Erde werden wir regelmäßig Gott anbeten. Und diese Vereinigung von allen können wir sehen, zum Beispiel in Offenbarung 21, Vers 24 und 25, dort heißt es, Offenbarung 21, Vers 24 und 25, und die Heidenvölker, die gerettet werden, das heißt, alle aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, die die dreifache Engelsbotschaft angenommen haben, die gerettet werden, von denen heißt es, sie werden in ihrem Licht wandeln. In welchem Licht? Im Licht der Stadt Jerusalem. Das Licht der Stadt Jerusalem ist Jesus selbst, wie Vers 23 sagt. Werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Das heißt, die Könige der Erde, die und die Fürsten und die Menschen aller Welt werden ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen. Das heißt, die Idee ist, dass die Menschen, die gerettet werden, zwar außerhalb der Stadt auch wohnen werden, aber immer wieder in die Stadt kommen. Ihr wisst, jeder von uns hat ein Haus in der Stadt, aber das heißt nicht, dass wir alle unter die gesamte Ewigkeit nur in dieser Stadt bleiben werden, nicht wahr? Die Stadt ist zwar riesengroß, aber die neue Erde wird noch größer sein. Da ist noch viel Platz außerhalb der neuen Erde. Und hier ist so ein Vers, der darauf hindeutet, dass wir auch in die Stadt hineingehen werden zu bestimmten Zwecken. An anderen Stellen in Jesaja wird gesagt, dass wir auch Häuser bauen werden und Weinberge pflanzen werden und so weiter. Das wird natürlich außerhalb der Stadt sein. Aber immer wieder werden wir zurückkommen in die Stadt, um dort natürlich anzubeten. Und Jesaja 66 gibt uns zwei Zeitpunkte. Einmal jeden Sabbat. Der Sabbat ist welcher Tag? Ist der siebte Tag der Woche. Und das ist der Samstag. Und dieser Tag ist uns gegeben worden seit der Schöpfung, in dem Alten Testament gehalten, von Jesus gehalten, von den Aposteln gehalten. Und Jesaja 66 sagt, dass auf der neuen Erde und im neuen Himmel wir jeden Samstag, jeden Sabbat anbeten werden. Wir werden auch jeden Neumond anbeten. Was bedeutet Neumond? Was ist ein Neumond? Ist ein bisschen seltsam, oder? Warum jeden Neumond? Also Anfang des Monats, genau. Im jüdischen System war der Neumond der Anfang des Monats. Und gibt es etwas in Offenbarung 21 oder 22, was jeden Monat stattfindet? Gibt es etwas in Offenbarung 21 und 22, was jeden Monat stattfindet? Ganz genau. In Offenbarung 22, Vers 2 lesen wir, in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Das heißt, nicht nur ist jeden Sabbat Gottesdienst in Neu-Jerusalem, sondern auch jeden Monatsbeginn, wenn die Frucht am Baum des Lebens wieder reif ist, werden wir alle gemeinsam in die Stadt hineingehen und werden nicht nur einfach die Frucht essen, sondern ein großes Fest feiern. Ich weiß nicht genau, was da alles noch passieren wird, aber Teil dieses Festes wird offensichtlich sein, dass wir von dieser Frucht essen, denn der Baum des Lebens gibt nur Leben dadurch, dass man kontinuierlich von ihm isst. Das ist eine interessante Idee. Es ist nicht so, dass man, es ist nicht wie ein magischer Apfel, den man einmal isst und da hat man ewiges Leben, man kann nichts mehr, sondern ewiges Leben hat man deswegen, weil wir für ewig immer wieder zu dem Baum geben werden. Das drückt aus, dass wir bis in alle Ewigkeit abhängig sind von Jesus Christus. Ja? So war es auch im Garten Eden gewesen bei Adam und Eva. Manche denken, sie haben niemals von der Frucht des Baumes des Lebens gegessen, weil ansonsten wären sie ja unsterblich gewesen. Sie haben schon von der Frucht des gegessen, aber als sie aufgehört haben durch die Sünde und nicht mehr essen konnten, dadurch wurden sie sterblich. Ja, solange, die Lektion ist ganz einfach, solange wir bei Jesus bleiben und in Jesu Gegenwart sind, solange haben wir Leben. Wenn wir uns von Jesus entfernen, hören wir auf zu leben. Und wenn wir aufhören würden, vom Baum des Lebens zu essen auf der neuen Erde, aber das werden wir nicht tun, deswegen brauchen wir nicht über hypothetische Sachen spekulieren. Jeden Monat, wenn wir neu essen und immer wieder neu uns daran erinnern, dass wir unsere Erlösung und unsere Schöpfung und alles, was wir sind und haben, von Jesus Christus abhängig sind. Also das sind diese beiden Elemente, die auf der neuen Erde und auf dem oder dem neuen Himmel stattfinden. Gehen wir nochmal zurück zu Jesaja 66. Und dort Vers 24. Und das ist ein bisschen ein merkwürdiger Vers. In Vers 24 heißt es, und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind. Jetzt gibt es in diesem Kontext von der neuen Erde und dem neuen Himmel, gibt es da auch Leute, die abgefallen sind. Wenn ihr euch daran erinnert, neue Himmel, neue Erde, gibt es in diesem biblischen Kontext von der Schaffung neuer Himmel, neue Erde auch Leute, die abgefallen sind von Gott? Wo tauchen die auf in diesem Kontext? Gibt es sie noch auf der neuen Erde oder auf dem neuen Himmel? Auf der neuen nicht, aber kurz bevor die neue Erde geschaffen wird, da sind sie nochmal alle versammelt, nicht wahr? Die Offenbarung sagt uns in Offenbarung 20 und Offenbarung 20 ist das Kapitel vor Offenbarung 21 und 22. Offenbarung 20 lesen wir in Vers 5. Die übrigen der Toten aber, also das, natürlich wissen wir, wenn Jesus wiederkommt, vor Beginn der 1000 Jahre, dann stehen alle Toten in Christus, also gläubigen Toten auf. Aber dann heißt es in Vers 5, die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das heißt, wann werden sie wieder lebendig? Nach den 1000 Jahren. Und wir lesen in Vers 7, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Ihr wisst, ihm sind die Hände gebunden. Er kann nichts tun, weil niemand da ist während der 1000 Jahre, um ihn den er verführen könnte. Aber dann, nach den 1000 Jahren, sind die Ungläubigen wieder erwacht. Vers 8. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die in den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, die da schon aus dem Himmel abgekommen ist. Vers 9 am Ende, und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Also wir wissen, kurz vor der Schaffung der neuen Erde und des neuen Himmels werden die Ungläubigen alle miteinander vernichtet werden durch das Feuer. Was für ein Feuer wird sie vernichten? Das göttliche Feuer, wie wird es noch genannt? Sie werden brennen, oder es wird, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was bedeutet, dass sie für ewig brennen werden? Ja oder nein? Dann wäre es zumindest kein Tod, nicht wahr? Denn wenn ich für ewig brenne, dann habe ich ewiges Leben, nur im Feuer. Aber die Bibel verspricht ihnen nicht ewiges Leben, sondern den Tod. Denn der Sünde sollte es der Tod, nicht der ewiges Leben im Feuer. Denn ewiges Feuer bedeutet was? Welche Stadt ist mit ewigem Feuer verbrannt worden? Sodom und Gomorra ist mit ewigem Feuer verbrannt worden, so sagt uns der Judasbrief. Und auch Jerusalem, so sagt es uns in Jeremia, ist mit unauslöschlichem Feuer verbrannt worden. In beiden Fällen kann man heute im Internet man kann auch nach Jerusalem reisen oder nach so. Aber man kann auch per Internet mit Google Maps hineinzoomen und gucken, ob da noch Feuer ist. Und man findet, das Feuer ist schon seit vielen tausenden Jahren ausgegangen. Aber es ist trotzdem ewiges Feuer. Warum? Weil das Feuer göttliches Feuer ist. Es kommt von Gott. Denn Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ewig. Und deswegen ist dieses Feuer ein ewiges Feuer, das die Sünder verzehrt, aber das Feuer natürlich bei Gott selbst ewig ist. Schauen wir zurück zu Jesaja 66, Vers 24. Und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen. Das haben wir gerade schon geklärt. Sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Jetzt dieser Ausdruck, ihr Wurm wird nicht sterben. Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Die Idee ist ganz einfach die. Was passiert, wenn ich einen toten Menschen ins Grab lege? Dann kommen die Würmer, nicht wahr? Und was machen die Würmer? Sie fressen ihn so lange. Bis wann? Bis nichts mehr übrig ist. Jetzt, wenn ich sage, ihr Wurm, nehmen wir mal an, die Würmer würden alle zu einem bestimmten Zeitpunkt sterben. Dann würden sie nicht mehr weiterfressen, ja? Das heißt, die Idee ist, wenn ich sage, ihr Wurm wird nicht sterben, ist das eine bildliche Ausdrucksweise für, sie werden völlig vernichtet werden. Macht das Sinn? Der Wurm, der dafür verantwortlich ist, dass er sie völlig vernichten wird, dass da nichts mehr übrig bleibt, dieser Wurm wird nicht sterben. Mit anderen Worten, es wird nichts geben, was die Vernichtung aufhalten wird. Es ist also nicht buchstäblich, dass da lauter Würmer, vielleicht gibt es auch Würmer, ich weiß es nicht. Ja, aber es ist eher eine bildliche Ausdruckweise, eine Metapher dafür, dass da nichts mehr übrig bleiben wird. Okay? Und das heißt, insbesondere Vers 24 ist nicht so sehr buchstäblich unbedingt, sondern hat eher so eine metaphorische Ausdrucksweise. Schauen wir gemeinsam noch einen anderen Text an, der das deutlich klärt. In Maleachi. In Maleachi 3 und dort Vers 19, da wird das die gleiche Idee deutlich. Maleachi 3, Vers 19, denn wir wissen, das, was die Ungläubigen vernichtet, sind nicht unbedingt Würmer, sondern es ist das Feuer, nicht wahr? Gott hat nicht Not, dass da noch Würmer kommen, sondern es wird das Feuer sein, das sie vernichtet. Das ist also der etwas symbolische Charakter von Jesaja 66. Maleachi 3, Vers 19, denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein was? Ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die was sind, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen. Ich weiß, sie werden nicht nur brennen, sie werden verbrennen, spricht der Herr, der Herrscher, sodass ihnen weder was, weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Übrigens, das ist ein interessantes Bild. Wer ist die Wurzel und wer sind die Zweige?
Wurzel ist Jesus Christus.
Die Wurzel wird verbrannt, nicht wahr? Es sagt, wird so verbrannt, dass weder Wurzel noch Zweig übrig bleiben.
Quatsch.
Wer ist die Wurzel, wer sind die Zweige?
Wir reden die Ungläubigen,
nicht wahr? Die ganzen Zweige sind die Ungläubigen, aber wer ist die Wurzel? Satan selbst. Satan selbst wird vernichtet und das sagt auch Offenbarung 20, sagt auch Hesekiel 28, dass aus seiner Mitte ein Feuer hervorgeht. Das heißt, Jesaja 66, Vers 24 beschreibt im Wesentlichen das, was passiert kurz vor der neuen Erde. Jesaja 66, 23 beschreibt die neue Erde, die Anbetung, jeden Sabbat, jeden Neumond, und der Vers vorher beschreibt, warum die Ungläubigen nicht mehr da sein werden, der Vers danach, an Vers 24, nämlich weil sie verbrannt worden sind in diesem ewigen Feuer. das auch in Maleachi und Offenbarung 20 beschrieben wird. Es ist also nicht so, dass sie unbedingt chronologisch, sondern sie sind zwei Verse, die dann im Kontrast stehen. Einmal das, was die Gläubigen erwartet, nämlich ewiges Leben, jeden Sabbat, jeden Neumond gemeinsam Gott anzubeten. Und die anderen sind dann nicht mehr da, es bleibt nur noch Asche von ihnen übrig und dann wird eine neue Erde gemacht. Also es ist nicht unbedingt eine chronologische Reihenfolge in Jesaja 66, 23 und 24, sondern vielmehr ein Kontrast der beiden Schicksale der Leute. Okay, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Wir haben noch eine zweite kurze Frage, die wir angucken wollen. Und zwar ging es um die Frage, was bedeutet Geist der Weissagung und wie hat das mit Ellen White zu tun? Lass uns ganz kurz diese Frage hier beantworten. Offenbarung 12, Vers 17 finden wir die Endzeitgemeinde beschrieben. Offenbarung 12, Vers 17. Es heißt dort, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um was zu führen? Um zu kämpfen oder Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, die haben zwei Charakteristiken haben. Welche, die was haben die? Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Wir brauchen nicht raten, was das Zeugnis Jesu Christi ist. Woher wissen wir, was das Zeugnis Jesu Christi ist? Nicht was es ist, sondern woher wissen wir es? Wo finden wir es? Die Erklärung für das Zeugnis Jesu Christi? In der Bibel, das ist schon mal gut. Aber ein bisschen spezifischer. Wo? Wir wollen ja wissen, wo es steht, nicht wahr? Wir wollen nicht wissen, nur was da steht, auch wo es steht. Wir wollen es ja einem anderen auch weitergeben können. Ansonsten können wir. Und zwar, merkt euch das, ganz wichtige Definition in Offenbarung 19, Vers 10. Offenbarung 19, Vers 10. Gut merken, notfalls daneben schreiben, neben Offenbarung 12, Vers 17. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tue es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn was? Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ist der Geist der Weissagung also beschränkt auf eine einzelne Person? Sondern was ist der Geist der Weissagung? Der Geist der Weissagung ist eine Geistesgabe, die uns, und nicht uns, die bestimmte Menschen befähigt, prophetisch zu reden. Das ist der Geist der Weissagung. Eine Weissagung ist ein anderes Wort für Prophetie, nicht wahr? Wir können gemeinsam ganz kurz nachschauen. 1. Korinther 12. Erst unter 12, Vers 4, dort sagt uns die Bibel, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Das heißt, es gibt verschiedene Gnadengaben, die alle vom gleichen Heiligen Geist kommen. Und eine dieser Geistesgaben wird aufgezählt in Vers 28, 1. Korinther 12, Vers 28. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengabe der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung verschiedener Sprachen. Das heißt, Propheten sind eine Gnadengabe innerhalb der Gemeinde Gottes. Und wenn es keine Propheten gibt in der letzten Gemeinde, ist es nicht die letzte Gemeinde. Keine prophetische Gabe in ihrer Mitte. Und so können wir wissen, dass auch am Ende der Zeit, am Ende von Offenbarung 12, und das würde jetzt zu weit führen zu sagen, dass das das Ende der Zeit ist, aber das könnt ihr zu Hause selbst studieren, dass dort der Geist der Weissagung durch prophetische Gabe gegenwärtig ist und deswegen sind wir der Meinung, dass auch Ellen White diese Gabe gehabt hat. Und jetzt gemeinsam in Offenbarung zu unserem nächsten Vers kommen, Offenbarung 11 und dort Vers, wo sind wir? Weiß es jemand noch nach zwei Wochen? 7. Vers 7, ganz genau, Offenbarung 11, Vers 7. Wir haben uns die letzten vier Verse lang womit beschäftigt? Womit haben wir uns beschäftigt in den letzten Versen 3 bis 6? Mit den zwei Zeugen. Welche sind das Alte und das Neue Testament? Wir haben uns mit der Geschichte der Bibel, insbesondere in der Zeitperiode des Mittelalters, beschäftigt. Ja, wir haben gesehen, wie sie verfolgt worden ist, wie sie klein gemacht worden ist und wie die biblische Prophetie uns hier viele interessante Hinweise gegeben hat. Jetzt gehen wir zu Vers 7. Und ich habe euch versprochen, es wird heute wieder sehr spannend werden. Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen was führen? Mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Jetzt fassen wir zusammen, was wir haben. Was sind die wichtigsten Elemente in diesem Vers?
Sie haben das Zeugnis vollendet.
Genau, also Das Zeugnis ist vollendet. Okay, was noch? Es gibt ein Tier aus dem Abgrund. Und das kämpft. Was tut es noch? Es überwindet und tötet. Wow. Und natürlich müssen wir uns jetzt einige Fragen stellen. Ich meine, wir müssen die Fragen stellen, wann ist Ihr Zeugnis vollendet? Was ist ein Tier? Noch mehr genau gesagt, was ist das Tier aus dem Abgrund? Und wie hat dieses Tier aus dem Abgrund die beiden Zeugen bekämpft, überwunden und getötet? Und dieser Vers 7 leitet jetzt eine Reihe von Versen ein, die von dieser Zeitperiode sprechen. Und da werden wir auch die nächsten Wochen weiter an diesem Thema dranbleiben. Wir haben schon gesagt, die beiden Zeugen, das sind natürlich das Alte und das Neue Testament. Und das Ende ihres Zeugnisses, wie könnte man das Ende ihres Zeugnisses zeitlich einordnen, wenn es heißt, wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, nicht wahr? Also sie haben eine Zeitperiode des Zeugnisses, wo sie Zeugnis geben in Sack und Asche, in Sacktuch. Und wenn sie das vollendet haben, dann kommt das Tier aus dem Abgrund. Woher wissen wir, wie lange sie Zeugnis gegeben haben in Sacktuch? Wie lange haben die Zeugen Zeugnis gegeben in Sacktuch? Ja, das sagst du sogar selbstverständlich. Du hast auch vollkommen recht. Wir wollen es noch einmal wiederholen, vor allem diejenigen, die uns vielleicht zum ersten Mal zuschauen. Wir hatten gelesen in Vers 3, und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, wie lange? 1060 Tage. Das heißt, wir hatten eine Zeitperiode von 1260 Tagen, die, wir waren so lange, bis ihr es alles auswendig könnt, die wie viele Jahre darstellen? 1062 Jahre, warum? Welcher Text sagt uns, dass ein Tag für ein Jahr gilt? Es ist Hesekiel, ich weiß nicht mehr, das Kapitel. Ist Vers 6, Hesekiel, Vers 6, aber welches Kapitel? Kapitel 4, ist Hesekiel 4, Vers 6. Schreibt es euch auf. Hesekiel 4, Vers 6. Haben noch nie was anderes behauptet. Das ist immer Hesekiel 4, Vers 6. Schreibt es euch auf. Ansonsten merkt es euch nicht. 1260 Jahre. Man kann auch zu 4. Mose 14 gehen. Ich glaube, Vers 32 ist es dort. Da haben wir das gleiche Prinzip nochmal. Aber 1062 Jahre, ein Tag für ein Jahr, findet sich Hesekiel 4, Vers 6. Und das heißt, wo begannen diese 1062 Jahre? 538. Hey, das geht ja schon ganz gut. 538 bis? Genau, 1798. Und das war diese Zeitperiode des Zeugnisses, wo sie nicht nur Zeugnis gegeben haben, sondern Zeugnis in Sacktuch. Ja? Wir wissen, dass auch die Bibel auch schon vorher Zeugnis gegeben hat, nicht wahr? Sie haben immer schon Zeugnis gegeben, die beiden Zeugen. Und sie geben auch heute noch Zeugnis. Aber diese besondere Zeitperiode des Zeugnis geben in Sacktuch, die eine Parallele war zur Geschichte von Elia in der Wüste, nicht wahr? Wo Elia in der Trockenzeit vielmehr. Und auch zu Mose. Das war in diesen 1062 Jahren, wo das Wort Gottes Ra war. Und wo aber die Bibel vorher gesagt hatte, dass jeder, der sie angreift, durch Plagen vernichtet werden wird. Das heißt, unser Vers 7, nachdem wir jetzt die letzten Wochen uns hier mit dieser Zeitperiode beschäftigt haben, bringt uns jetzt in diese Zeitperiode, um das Jahr 1798. Das heißt, egal was wir jetzt studieren, es muss eine geschichtliche Anwendung haben, um das Jahr 1798. Denn das, was passiert hier, findet statt, wenn sie das Zeugnis vollendet haben. Macht das Sinn? Ja, okay, einer nickt, alle anderen gucken wie. Das Zeugnis vollendet ist 1798. Das heißt, was jetzt kommt, spielt um das Jahr 1798 herum. Und wir wollen uns fragen, was ist passiert? Übrigens, gibt es jemanden, der noch sein Zeugnis vollendet hat, bevor wir jetzt weitergehen? Gibt es jemanden, der noch sein Zeugnis vollendet hat? Der sagt, in der Bibel sagt, ich habe das vollendet, was vor mir lag. Ich habe den Lauf vollendet. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet. Schau mal mit mir in in Apostelgeschichte. Das Bild hier finden. Apostelgeschichte 20, Vers 22 bis 24. Dort seht ihr in Apostelgeschichte 20, Vers 22 bis 24. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und was? Und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit was? Mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Also Paulus sagt, ich habe einen Auftrag bekommen. Einen Dienst von Jesus. Was war sein Dienst? Was war sein Auftrag? Seinen Heiden zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Und er sagt, ich bin jetzt fast an dem Punkt, mein Zeugnis vollendet zu haben. Ich habe alles getan, was Gott mir gezeigt hat. Und jetzt sagt er, was erwartet ihn? Bedrängnis und Fesseln und Schwierigkeiten. Er sagt, ich weiß es. Ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe das, was vor mir lag, meine Mission habe ich im Wesentlichen vollendet. Und jetzt kümmert mich nicht mehr, was vor mir liegt. Ich weiß, ich habe meine Mission vollendet. Schauen wir ganz kurz Parallelstelle in 2. Timotheus 4, Vers 7. War Paulus auch ein Zeuge für Jesus? Definitiv. Er musste auch sein Zeugnis vollenden, nicht wahr? 2. Timotheus 4, Vers 7, da sagt er den berühmten Satz, ich habe den guten Kampf gekämpft. Das heißt, er stand im großen Kampf auf der guten Seite. Ja, ihr wisst, es gibt einen großen Kampf zwischen Gut und Böse. Man kann auf der guten Seite stehen, den guten Kampf kämpfen, oder auf der bösen Seite stehen, den bösen Kampf kämpfen, mit der Sünde. Also verbunden mit der Sünde. Aber er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft gegen die Sünde durch die Kraft Jesu. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Ihr wisst, ihr kennt dieses Bild von Paulus, wo er sagt, alle laufen in der Rennbahn und lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und wo er dann aber auch sagt, ich schlage nicht mit Fäusten in die Luft, sondern ich weiß genau, wo ich hinschlage, mit anderen Worten. Ja? Wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich nicht einfach nur zur Show, sondern ich kämpfe genau dahin, wo es Probleme gibt. Nämlich, dann sagt er, ich überwinde meinen Körper, ich halte ihn, ich bezwinge ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Er wusste genau, wo seine Schwächen sind. Und das ist manchmal auch unser Problem, nicht wahr? Wir sind so gut, anderen zu sagen, was die Wahrheit ist. Und dann, wenn es um unsere Schwächen geht, dann kämpfen wir in die Luft und machen so ein bisschen Show. Aber wir müssen unsere Schwächen wirklich treffen. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt oder gehalten. Und jetzt sagt er, von nun liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereit. Paulus sagt am Ende, und ihr wisst, als er das schreibt, in den 2. Timotheusbrief, ist er schon im Gefängnis in Rom. Er hat schon seine erste Gerichtsverhandlung mit Nero gehabt, hat Nero in die Augen geschaut und er weiß, es wird nicht mehr lange gehen und irgendwann wird er auch sterben. Deswegen sagt er in Vers 6, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nah. In anderen Worten, er sagt, ich stehe kurz vor meinem Tod. Er sagt, ich habe mein Zeugnis vollendet, jetzt kann kommen, was kommen will. Jetzt pass auf, das ist ein interessantes Bild. Paulus sagt, ich habe ein Zeugnis bekommen. Wurde Paulus im Laufe seines Dienstes angegriffen, ja oder nein? Angegriffen, körperlich. Wurde er gesteinigt? Hat er überlebt? Wurde er geschlagen? Mehrmals geschlagen, gesteinigt. Er hatte Schiffbruch erlitten. Also er war mehrmals wirklich an der Kante zum Tod. Ja, mehrmals. Aber er ist nie gestorben. Warum? Weil er hatte noch ein Zeugnis zu vollenden. Aber als jetzt das, und Gott hat mehrere Wunder getan. Ich meine, wenn ihr jemanden seht, der gesteinigt wird, stellt euch vor, jemand steht da an einigen Meter Entfernung und auf ihn werden Steine geworfen und überall blutet er und er fällt in sich zusammen und dann kurz Zeit später steht er wieder auf. Das würdet ihr als ein Wunder betrachten, oder? Jemand, der mit 40 Schlägen minus einen geschlagen worden ist, der auch war quasi fast tot. Und doch hat er immer wieder überlebt. Man hätte fast den Eindruck bekommen, er ist so ein Stehaufmännchen. Man kann ihn nicht töten. Aber als er seinen Lauf vollendet hat und er vor Nero dann stand und dann verurteilt wurde und er getötet wurde, warum hat Gott es zugelassen, dass er getötet wurde? Warum hat nicht Gott nicht noch ein Wunder getan und vor den Augen von Nero ihn wieder zum Leben erweckt? Er hatte sein Zeugnis vollendet. Jetzt passt auf, das ist ein ganz spannender Punkt. Wenn wir Gott treu sind, dann dürfen wir wissen, wir sind, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, untötbar, sozusagen, ja? Solange Gott noch einen Auftrag für uns hat. Solange wir, wenn wir auf Gottes Linie bleiben und ihm treu sind, dann werden wir nicht sterben, solange Gott noch etwas für uns vorhat. Solange Gott noch einen Plan mit uns hat. Wir wissen nicht, wie lange Gottes Plan geht. Und manchmal ist Gottes Plan kürzer, als wir denken. Glaubt ihr, Stephanus hat geglaubt, er hat noch viel vor? Bestimmt. Ja, aber Gott hat nicht viel vor für ihn. Es hatte gereicht, dass er diese eine Predigt gibt, weil Gott wusste, mit dieser einen Predigt wird er letztendlich über lange Sicht gesehen den Paulus gewinnen. Das war alles, was er brauchte. Und als er seinen Auftrag vollendet hat, das, was Gott für ihn vorgesehen hat, da konnte Gott ihn sterben lassen. Ja? Die Frage ist also nicht, habe ich lange zu leben oder viel zu leben, aber ich weiß, solange Gott noch etwas vorhat mit mir, solange ich noch einen Auftrag habe, und ich träume natürlich, ja, alles, was ich sage, gilt nicht dafür, wenn ich in Sünde lebe und untreu bin, weil dann ist eine andere Sache, ja, das ist eine ganz andere Sache dann. Da gelten dann andere Mechanismen. Aber wenn ich treu bin, kann ich wissen, solange Gott noch einen Auftrag für mich hat, wird er mich sterben lassen. Und wenn ich dann sterbe und ich treu gewesen bin, weiß ich, ich kann in Frieden sterben, denn Gott hat auch keinen Auftrag mehr für mich, mein Lauf ist vollendet. Deswegen konnte der Stephanus sagen, nicht sagen, Gott, warum lässt du das zu? Ich möchte doch noch nach Athen gehen und nach Rom gehen, die Menschen müssen. Er wusste genau, Gott hat einen anderen Plan. Gott hat für mich diesen Plan gehabt. Ich habe alles getan, was ich tun musste. Und Gott wird schon sich für Rom und Athen jemand anders suchen. Und Gott hat sich jemanden gesucht. Der stand schon da in der Mitte, nicht wahr? Das heißt, wenn wir wissen, also, die sind mit Gott verbunden, brauchen wir keine Angst zu haben, wann wir sterben. Denn kennt ihr jemanden, der zu dem Gott gesagt hat, du sollst sterben? Und er gesagt hat, nein, lass mich bitte nicht sterben. Hiskia, nicht wahr? Und Gott wollte ihn sterben lassen, denn er hatte seine Mission erfüllt, seinen Auftrag vollendet. Und dann bittet er und fleht und weint und sagt, Gott, bitte, 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 lass mich noch länger leben. Noch 15 Jahre, weil er glaubt, ihm würde etwas fehlen, wenn er diese 15 Jahre nicht leben würde. Aber jetzt pass auf, in diesen 15 Jahren, die hätte er besser nicht gelebt. Warum? In diesen 15 Jahren ist dann diese Szene, wo er die babylonische Gesellschaft zu sich holt und ihnen all die Schätze zeigt, die Babylonier so richtig neugierig macht. Und in diesen 15 Jahren wird auch sein Sohn Manasse geboren. Ihr wisst, als Hiskia stirbt, ist sein Sohn Manasse 12. Der wäre nie geboren worden. Und Manasse war derjenige, der Juda in den totalen Abfall geführt hat. Weswegen dann letztendlich einige Jahre später dann auch Juda in die Gefangenschaft geführt worden ist. Das alle wäre nicht passiert, hätte Hiskia einfach gesagt, okay, ich habe meinen Lauf vollendet, ich kann sterben. Das heißt, Hiskia hängt mehr am Leben als Gott an. Und das, ich glaube, ist aufgeschrieben für uns auch als Lehre. Das heißt, wir können wissen, wir können dieses Vertrauen haben. Solange Gott noch einen Plan mit uns hat, eine Aufgabe, die wir erfüllen sollen, solange kann kommen, was da will. Windsturm von links, Schiffbruch von rechts. Wir können gesteinigt werden, wir können geschlagen werden. Wir werden nicht sterben, wenn wir Gott treu sind. Und wenn wir sterben, können wir wissen, ich hätte sowieso nichts anderes für Gott tun können. Alles andere, was ich tun konnte, was er für mich vorhat, das hat er tun können. Und seht ihr, was das für einen Frieden einem geben kann? Wenn man weiß, dass Gottes Plan der Plan für unser Leben in seinen Händen ist. Jetzt kennt ihr noch jemanden, den man immer wieder versucht hat, umzubringen? David ist so ein ähnliches Beispiel, ja? Und den man nie umbringen konnte, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Jesus, das heißt immer wieder, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Ihr wisst, als er in Nazareth war, hat man ihn zur Klippe hinausgestoßen, nicht wahr? Und wollte ihn umbringen. Mehrmals sagt es in den Evangelien, dass die Pharisäer und Sadduzäer ihn umbringen wollten, aber sie konnten ihn nicht umbringen. Warum? Er musste noch sein Zeugnis vollenden. Übrigens, wie lange musste Jesus sein Zeugnis vollenden? 1260 Tage, buchstäbliche Tage, ja? Solange er sein Zeugnis nicht vollendet hatte, war er unsterblich. Es gibt noch mehr interessante Parallelen zu Jesus, wir werden noch darauf kommen. Beim nächsten Mal. Aber es ist interessant, dass sowohl die Bibel als auch Jesus eine Zeitperiode von 1260 hatten. Jesus musste 1260 Tage sein Zeugnis geben und die Bibel gab 1260 Jahre ihr Zeugnis in dieser Zeitperiode. Und danach starben beide. Jetzt gehen wir ganz kurz zu Johannes. Johannes 17, Vers 24, da haben wir diese Idee von Jesus auch. Johannes 17, Vers 4. Johannes 17, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es, was? Tun soll. Wann spielt Johannes 17 ungefähr wo? Zeitlich?
95.
Johannes 17? 95? Nee. Da war Jesus ja noch auf der Erde. Wann ungefähr, also da ist ungefähr geschrieben worden, der Johannes. Das stimmt. Aber wann spielt diese Szene sozusagen? Wann findet die statt? Kurz vor Gethsemane, nicht wahr? Das ist der Abend, nicht wahr? Wo sie das Abendmahl gefeiert haben und jetzt noch die letzten Worte von Jesus, nicht wahr? Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Das hohepriesterliche Gebet, die letzten Antworten, die letzte Predigt über den Heiligen Geist. Letzte Instruktionen für die Apostel. Und dann betet dieses Gebet. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Er weiß, nächsten Tag ist er tot. Ich habe das Werk vollendet. Die 1062 Tage, die 3,5 Jahre sind zu Ende. Übrigens, gab es die Bibel vor dieser Zeitperiode? Ja oder nein?
Ja.
Was war da besonders an dieser Zeitperiode? Hier war die Bibel ganz normal die Bibel, nicht wahr? Aber was war hier besonders? Sie war verborgen in Sacktuch, in etwas äußerst Unansehnlichem, nicht wahr? War es immer noch die gleiche Bibel? Aber sie war verborgen, schwer zu sehen, nicht wahr? Sehr begrenzt auf einzelne Papierrollen, einzelne Orte, hier mal und da ein bisschen, nicht wahr? Nicht allgemein zugänglich für jedermann. Und dann, wie wir gleich noch sehen werden, wurde sie hier symbolisch getötet. Gibt es die Bibel heute noch?
Ja.
Ist sie immer noch ein Sacktuch?
Nein.
Nein, sie ist erreichbar jetzt für jedermann. Gab es Jesus vor seiner Sohnschaft als Messias? Lass mich anders ausdrücken. Gab es Jesus vor seiner Taufe oder bevor er Mensch wurde? War er da? Da war er Gott, nicht wahr? Aber was passierte, als er dann sich vornahm, für die Menschen zu dienen? Er hüllte sich sozusagen in Sacktuch, nicht wahr? Er wurde unansehnlich. So wie die Bibel für 3,5 Jahre, symbolische Jahre, in Sacktuch gehüllt ist und dann symbolisch stirbt und dann später symbolisch hier für alle zu haben ist, so war Jesus von Ewigkeit schon da, aber hat sich 3,5 buchstäbliche Jahre unter die Menschen gemischt. Er wurde Mensch und hat den Menschen gedient. War nicht für jedermann gleichzeitig erreichbar, war nur an einem Ort gleichzeitig. Ja? Und dann ist er gestorben und jetzt? Ist er immer noch da? Ist immer noch da für jeden Menschen erreichbar. Das heißt, die Geschichte der Bibel durch das christliche Zeitalter durch ist sozusagen ein Bild oder sozusagen auf der gleichen, wie soll man das sagen, im gleichen Schema aufgebaut wie das Leben von Jesus. Nur sozusagen in die Länge gezogen. Könnt ihr das sehen? Wir werden noch mehr Beispiele sehen in den nächsten Versen. Dass im Prinzip die Geschichte, die Bibel die gleiche Geschichte durchmacht, symbolisch gesehen, wie Jesus buchstäblich gesehen. Warum ist das nicht so verwunderlich? Denn Jesus ist das, wie nennt man die Bibel auch? Sie ist nicht nur Menschenwort, sondern das Wort Gottes. Und Jesus nennt man auch das Wort Gottes, nicht wahr? Das heißt, das fleischgewordene Wort Gottes macht die gleiche Geschichte durch wie das geschriebene Wort Gottes. Ja? Gleiche Parallelen. Aber da kommen wir später noch ausführlicher zu. Wir wollen jetzt erstmal sehen, wer ist der Feind der Bibel. Nach diesem Vers hier ist es ein Tier aus dem Abgrund. Dazu müssen wir erstmal Folgendes. Was müssen wir als erstes klären? Was ein Tier im Allgemeinen ist. Kann mir jemand sagen, wofür steht ein Tier in der biblischen Prophetie? Feine Macht. Das kommt wie aus der Pistole geschossen, hoffentlich auch der Text, wo es steht. Das ist immer die Frage, nicht wahr? Schade, dass wir euch nicht hören können. Ihr könnt es wahrscheinlich über Internet, habt es schon laut hinausgerufen, wo der Vers steht. Das Tier oder ein Tier in der biblischen Prophetie wird uns erklärt in Daniel 7. Da gibt es nämlich auch Tiere. In Daniel 7 und dort Vers 17. Daniel 7 und dort Vers 17. Die Bibel sagt, jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten das wer? Das? Vier? Könige? Oder steht bei dir Königreiche? Oh, das Königreiche. Luther, ja, Luther überinterpretiert in dem Fall sogar sehr richtig. Also wörtlich steht vier Könige, aber wir wissen, dass Könige nicht einfach nur Menschen meint, sondern Königreiche. Woher wissen wir das? Aus Vers 23. Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Königreich, ein viertes Reich. Da steht das Wort für Reich. Das heißt, Luther hat in dem Fall das richtig interpretiert. König meint nicht nur den Mensch, sondern es meint eine Weltmacht, ein Königreich, eine Macht. Ja, ob das jetzt ein Kaiserreich ist oder ein Königreich, was auch immer. Das heißt, wir können schlussfolgern, ein Tier steht für ein Königreich oder eine große weltpolitisch bedeutsame Macht. Wir suchen also eine große weltpolitisch bedeutsame Macht, die gegen die Bibel kämpft. Gut, gehen wir weiter. Diese weltpolitische Macht kommt woher? Aus dem Abgrund, das ist merkwürdig. Woher kommen normalerweise die Tiere? Aus dem Wasser. Welche Tiere zum Beispiel kommen aus dem Wasser? Ja, so viele sind es gar nicht, wenn man drüber nachdenkt. Es gibt ein paar. Welche Tiere in der biblischen Prophetie kommen aus dem Wasser?
Der Bär.
Der Bär und der Panther, der habt ihr Nummer 2 und 3 aus Daniel 7. Der Nummer 1 ist? Der Löwe mit den Adlerflügeln. Steht symbolisch für? Der Löwe mit den Adlerflügeln steht für Babylon. Das ist die erste Macht, nicht wahr? Und diesem Löwen wird dann ein menschliches Herz gegeben, ist ein Symbol wofür? Dass er ein menschliches Herz bekommt? Für seine Bekehrung von Nebukadnezar, genau. Ihr wisst ja, Nebukadnezar hat sich gebärdet wie ein Tier und dann wurde ihm ein menschliches Herz wiedergegeben. Auf den Löwen aus dem Meer folgt der, mal ein bisschen Wiederholung von Daniel 7, ist doch super, oder? Ihr könnt auch noch nachspiegeln, aber eigentlich solltet ihr das wissen. Auf den Löwen folgt der
Panther.
Nicht der Panther, dazwischen kommt noch
der Bär.
Der Bär, genau. Und er hat was in seinem Maul?
Drei
Rippen. Und der Bär hat welche Besonderheit?
Er hängt
auf einer Seite. Also auf einer Seite höher als auf der anderen. Und das war natürlich ein Symbol für welche Macht? Medo-Persien. Ein Königreich von zwei Mächten, den Meder und den Persern. Welche war größer? Die Perser. Deswegen nennt man sie heute, machen wir auch nur die Perser, nicht wahr? Die Meder und die Perser. Und drei Rippen im Maul waren ein Symbol für? Drei Königreiche, die er eingenommen hat. Und was waren diese drei Königreiche? Das war Ägypten, Babylon und Syrien oder Lydien, je nachdem, wie man das schreiben möchte. Also so Kleinasien. Das waren die drei. Und dann kommt auf den Bär kommt. Jetzt kommt der Panther oder auch Leopard in manchen Übersetzungen. Und er hat welche Besonderheit? Vier Flügel und. Noch eine seltsame anatomische Besonderheit, die man in keinem Zoo der Welt sieht. Er hat vier Köpfe. Und der Panther ist ein besonders schnelles Tier. Und wenn er noch vier Flügel hat, ist er noch schneller. Und er steht natürlich für Griechenland. Alexander dem Großen als ersten König. Das ist noch deutlich an Daniel 8 dann mit dem ersten Horn, mit dem großen Horn vom Ziegenbock. Und Griechenland erobert die ganze Welt in wie vielen Jahren? Wisst ihr das? In 8 Jahren. Aber Alexander der Große macht einen folgenschweren Fehler. Er, so sagt es die Legende, er betrinkt sich. Und stirbt. Die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele. Er konnte die gesamte Welt erobern, aber nicht selbst, sich selbst. Er starb im Alter von 31 oder 32 Jahren. Und was ist passiert mit seinem Königreich? Zerteilt in vier einzelne autonome Teile. Das griechische Königreich war dann gevierteilt. Die vier Generäle, die es unter sich aufgeteilt haben, waren... Die vier Diadochen, genau, und zwar Lysimachus, Kassander, Ptolemäus und Seleukos, nicht so wichtig. Das sind die vier, das vierte Reich, danach waren die, war welches Reich, oder welches Tier kommt als viertes aus Daniel 7 hervor? Das vierte, das ist das schreckliche Tier, nicht wahr? Mit was für einen Zehen? Eisernen Zehen, da sieht man die Parallele zu Daniel 2, denn das vierte Metall ist Eisen. Und dieses Macht war natürlich Rom, das schreckliche Rom, das alles zermalmt und zerstampft und zertreten hat. Das heißt, kurze Wiederholung noch einfach mal ein bisschen unser prophetisches Grundwissen auffrischen. Können wir später mal wieder brauchen. Und alle diese vier Reiche kommen woher? Sie kommen aus dem
Wasser.
Und Wasser steht wofür?
Menschen.
Das ist perfekt. Das solltet ihr wirklich wissen, wo es steht. Welcher Text sagt, dass das Wasser für Völker und Völkerschauen steht? Das ist so eine der wichtigsten Grundverse für biblische Auslegung. In der Offenbarung, ja, da haben wir das richtige Buch, Offenbarung, welches Kapitel? Offenbarung, ich helfe euch, Offenbarung 17, Vers, Offenbarung 17, Vers,
hier,
Offenbarung 17, Vers 15, genau, merken, oder in Daniel oder in Offenbarung irgendwo hinschreiben, das braucht man alle Nase lang, wenn man über Prophetie spricht. Also Wasser stehen für Völker, Nationen und Sprachen. Wir wissen, diese Mächte kommen aus einer bevölkerten, kulturell zivilisierten Gegend, in dem Fall Europa oder dem Nahen Osten, wo es schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden Menschen gibt. Und da kommen diese einzelnen Reiche, Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom, alle nacheinander hervor. Wir wissen, die vier Winde, die für den Krieg stehen, tun diese Wasser aufmischen. Das heißt, es gibt Krieg unter den Nationen. Eine Nation greift die andere Nation an und dadurch entstehen die Weltmächte. Ja? Jede Weltmacht kam auf den Höhepunkt seiner Macht, indem es die vorgehende Weltmacht eingenommen hat. Nicht wahr? Die Medo-Perser haben die Babylonier eingenommen, Alexander der Große hat Medo-Persien eingenommen und die Römer haben dann die Griechen eingenommen und so weiter und so fort. Durch Krieg aus den Wassern hervor. Kennt ihr noch ein Tier in Offenbarung, das aus dem Wasser hervorkommt? Wichtiges Kapitel in Offenbarung. Eventuell schaffen wir es dieses Jahr, auf jeden Fall nächstes Jahr, dort hinzukommen. Und zwar in Offenbarung 13, das erste Tier kommt auch aus dem Meer. Das erste Tier, das dann all die Charakteristiken von Daniel 7 hat, nicht wahr? Ein leopardähnliches Tier mit auch Löwen- und Bärelementen, das vom Drachen seinen Thron bekommt, das 42 Monate regiert und welches Tier darstellt, welche Macht darstellt. Das erste Tier aus Offenbarung 13. Welche Macht ist das? Das erste Tier aus Offenbarung 13. Nur als Wiederholung hier. Das erste Tier aus Offenbarung 13, das das Zelt Gottes lästert, das die Heiligen bekämpft für 42 Monate. Das ist die Kirche in Rom, nicht wahr? Aber jetzt gibt es noch Tiere, die woanders herkommen, die nicht aus dem Wasser herkommen. Aus der Erde. Welches Tier in Daniel Offenbarung kommt aus der Erde? Das lammähnliche Tier, wo finden wir es? In welchem Kapitel? Das gehört noch so ungefähr in die Kategorie Basiswissen Prophetie, okay? woher kommt das Tier aus der Erde vor? Wir wissen, aus dem Wasser kommen die Tiere aus Daniel 7 und auch Offenbarung 13 erstes Tier. Und aus der Erde kommt Offenbarung das zweite Tier, ab Vers 11. Das zweite Tier, es sieht wie aus? Wie ein Lamm, hat zwei Hörner und redet wie ein Drache. Und es kommt aus der Erde. Und wenn man jetzt Erde und Wasser vergleicht, stellt man fest, die Erde hat ganz wenig Wasser. Es war keine Wüste, aber es ist ganz wenig nur, ne? Ganz bisschen feuchter Boden. Aber ansonsten, das heißt, diese Nation muss aus einer Gegend kommen, die so gut wie fast gar nicht bevölkert ist, wenig bevölkert, kaum Kultur. Und ihr wisst, dieses zweite Tier ist die USA. Sie sehen aus wie ein Lamm, warum? Weil sie, das Lamm steht für Jesus Christus, das heißt eine christliche Nation. Ihr wisst ja, sie sogar auf der Dollarnote steht, in God we trust, nicht wahr? Wir vertrauen in Gott, nicht wahr? Und die beiden Hörner stehen wofür, wisst ihr das? Die beiden Hörner? Hörner stehen für Königreiche, nicht wahr? Hat Jesus zwei Königreiche anerkannt? Das ist nur eine Wiederholung, das kommt vom Thema, aber das ist interessant. Hat Jesus zwei Königreiche anerkannt? Das heißt, hat er zwei Hörner wie ein Lamm. Das heißt, es müssen zwei Königreiche sein, die Jesus anerkannt hat. Welche beiden Königreiche hat Jesus anerkannt? Zwei Stück. Und zwar hat er gesagt, gebt Gott, was Gottes ist und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das heißt, er hat sowohl das weltliche Königreich als auch das religiöse Königreich anerkannt, aber unter welcher Bedingung? dass sie getrennt sind, nicht wahr? Bei Jesus gibt es zwei Königreiche, einmal die weltliche Obrigkeit und einmal die göttliche Obrigkeit und beide sind getrennt. Gott sagt nicht, wir sollen die weltliche Obrigkeit verwerfen. Wenn ihr Römer 13 liegt, wisst ihr, die weltliche Obrigkeit hat ihre berechtigte Sphäre des Einflusses, wo sie Autorität hat. Aber Jesus waren diese beiden Dinge getrennt. Manche nennen es auch Protestantismus und Republikanismus. Es war eine Religion ohne oberstes Oberhaupt und ein Staat ohne König, ja, demokratisch, auf allen Ebenen. Das sind die USA in Offenbarung 13. Und ich muss euch nicht erzählen, dass sie reden wie ein Drache. Der Drache ist Satan. Und wodurch redet eine Nation? Was bedeutet dieses Reden einer Nation? Ist ja eine Nation, die dargestellt wird. Ja? Wie redet eine Nation? Redet sie durch den Präsidenten? Ist das, wenn Obama spricht, das ist dann, ja, spricht der Drache? Würdet ihr das sagen? Was bedeutet es, wenn eine Nation spricht?
Handelt?
Ja, aber eine Nation handelt nicht. Eine Nation handelt nicht gleichmäßig, handeln nicht alle gleich. Viele sind gegeneinander. Einer handelt so, der andere handelt so. Wodurch spricht eine Nation? Durch Gesetze, nicht wahr? Denn Gesetze sind das, wozu alle Ja sagen. Ich weiß, es ist die Meinung von allen, nicht wahr? Wer gegen die Gesetze ist, der wird des Landes verwiesen. Ja, wer sagt, wenn ich sage, ich kann mit der Verfassung in Deutschland nicht leben, ich bin dagegen, ich möchte nicht mich danach richten, dann kriege ich Probleme mit der Polizei und die sagen mir, okay, entweder sie leben nach den Gesetzen hier in Deutschland oder sie suchen sich ein anderes Land. Ja, das heißt, jeder, der in diesem Land lebt, stimmt den Gesetzen zu. Das ist das, was alle, dem alle zustimmen können. Das ist das, womit die Nation spricht. Ja, das ist der Ausdruck der Nation. Das heißt, die USA werden Gesetze erlassen im Sinne des Drachen. Aber das war alles nur nebenbei, nur Wiederholung. Denn unser Tier, das wir hier suchen in Offenbarung 11, Vers 7, kommt nicht aus dem Wasser und nicht aus der Erde. Das heißt, kann Babylon gemeint sein? Medo-Persien gemeint sein? Griechenland gemeint sein? Rom gemeint sein? Kann die mittelalterliche Kirche gemeint sein? Nein, die mittelalterliche Kirche. Nein. Und kann die USA gemeint sein? Aber Abgrund und Erde sind zwei verschiedene Dinge. Aus der Erde und dem Abgrund sind im Griechischen zwei völlig verschiedene Dinge. Es ist nicht die USA gemeint. Die USA kommt aus der Erde, nicht aus dem Abgrund. Da kommen wir noch gleich zu. Es ist nicht die USA. Denn hat die USA 1798 gegen die Bibel gekämpft? Habt ihr irgendwelche Hinweise drauf? Nicht wirklich, oder? Das heißt, all diese Mächte, die wir in der biblischen Prophetie kennen, die wir immer wieder zitieren, nicht wahr? Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und so weiter, haben mit diesem Tier nichts zu tun. Es ist eines der Tiere in der Offenbarung, Daniel, über die wir eher selten sprechen. Es ist ein wichtiges Tier, aber es hat mit diesen Tieren aus Offenbarung 13 und Daniel 7 erstmal nicht so viel zu tun. Es kommt nämlich aus dem Abgrund. Wollen wir jetzt kurz schauen, was ist der Abgrund? Schauen wir mal ganz kurz uns an in Lukas. Finde ich das so schnell? Moment. Lukas 8, Vers 31. Lukas 8, Vers 31. Was steht dort? Was ist die Geschichte in Lukas 8, Vers 1? Was ist die umgebende Geschichte? Die Heilung des Besessenen, nicht wahr? Oder der Besessenen nach Matthäus. Es heißt in Vers 31, und er, wer ist er? Das sind die Dämonen, genau. Er sagt ja Vers 30. Jesus aber fragte ihn und sprach, wie heißt du? Er sprach, Legion. Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Wisst ihr ungefähr, wie viel eine Legion war? Nicht 10.000, aber doch 500. 1000, aber es sind wahrscheinlich mehr gewesen. Denn wie viele Schafe? Wie viele Schweine sind besessen gewesen? Wie viel? 2000 hat er gehabt, nicht wahr? Das steht der Parallelbericht in Markus, glaube ich, sagt es. 2000 Schafe. Das heißt, Schweine, Entschuldigung. 2000 Schweine. Das heißt also, jedes Schwein hatte mindestens einen Dämon. Also könnt ihr davon ausgehen, es waren wahrscheinlich ungefähr 2000 Dämonen. Das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist Vers 31. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den wohin zu fahren. In den Abgrund. Das heißt, normalerweise würden eigentlich die Dämonen, wenn sie von einem Menschen vertrieben werden durch Jesu Kraft. Wohin gehen? Normalerweise in den Abgrund. Das Wort Hölle wird in der Bibel zum Teil noch anders verwendet, nicht wahr? Aber der entscheidende Punkt ist, in dem Fall, sie kommen natürlich nicht hin. Es ist also der Ort, wo Satan ist erstmal, ja? Der natürliche Aufenthaltsort der Dämonen. Aber das ist erstmal nur das. Wir brauchen noch mehr Hinweise. Schauen wir mal in Römer 10. Bevor wir weitergehen. Abgrund. Ort, wo Satan ist. Kennt ihr noch eine Stelle, wo der Ort, wo Satan ist?
Und zwar Offenbarung 20, Vers 1.
Ja, fantastisch. Offenbarung 20, Vers 1. Das ist übrigens interessant. Offenbarung 20, Vers 1. Lesen wir erstmal kurz vor. Dort heißt es in Vers 1, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte was? Den Schlüssel des Abgrundes. Ja, in manchen Übersetzungen steht Hölle, aber was hier eigentlich steht, ist der Abgrund, nicht wahr? Der, wie es im Griechischen heißt, der Avysos. Und eine große Kette in seiner Hand, und Vers 2, und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für was? Für 1000 Jahre. Ist das der Zeitpunkt, von dem wir hier reden?
Nein,
natürlich nicht. Ganz anderer Zeitpunkt. Aber das Prinzip ist immer noch das gleiche. Der Abgrund ist dort, wo Satan ist. Das ist sozusagen sein Bereich, nicht wahr? Übrigens, nebenbei gesagt, haben wir noch die Zeit für einen Exkurs, haben wir noch. Warum, haben wir das schon mal behandelt, warum Gott den Satan für 1000 Jahre auf der Erde lässt? Im Abgrund? Auf dem Abgrund? Zum Nachdenken, nicht wahr? Warum zum Nachdenken? Seit 6000 Jahren ist er damit beschäftigt, von A nach B zu rennen und Menschen zu verführen. Er hat keine Zeit, darüber nachzudenken. Ja? Die Bibel sagt, dass er 24 Stunden, 7 Tage die Woche, hier sagt er, ich komme von der Erde, umherstreifen, ich war systematisch, durchkämmt er die Erde und sucht jemanden, den er verführen kann. Jetzt wird er dann für 1000 Jahre die Gelegenheit haben, endlich mal nachzudenken. Und das wird auch den Engeln, die mit ihm sind, die Gelegenheit geben, zu sagen, hey, Moment mal, du hast uns immer gesagt, in deiner Herrschaft wird alles so viel besser, alles so viel schöner, und jetzt schau mal an, was am Ende bei rausgekommen ist. Aber hier gibt es noch einen Grund. Was, das Gericht kommt dann später, das Gericht, ja klar, aber wir reden jetzt von Satan, warum Satan für 1000 Jahre dort gebunden wird. Ihr wisst, die Bindung ist eine symbolische Bindung, nicht wahr? Denn man kann den Satan nicht binden, das macht die Geschichte ganz deutlich. Der Besessene war ja auch gebunden worden mit Ketten. Die wurden immer wieder gerissen. Wir sagen auch das Wort, mir sind die Hände gebunden, nicht wahr? Kann nichts tun. Und so ist dem Satan die Hände gebunden. Er kann nichts tun. Hier ist der Grund, warum, noch ein interessanter Grund, warum Gott es tut. Was war Satans Behauptung? Oder sein Satans Wunsch im großen Kampf im Himmel? Was wollte er gern haben? Er wollte was? Ja, ein eigenes Königreich. Er wollte sein wie Gott. Und was macht Gott anders als alle anderen Geschöpfe? Was ist der Unterschied zwischen Gott und seinen Geschöpfen?
Er ist gnädig.
Er ist gnädig, aber wir können auch gnädig sein.
Er ist allmächtig.
Er ist allmächtig, das stimmt. Er ist der Schöpfer, nicht wahr? Und wir sind die geschaffenen Wesen. Er ist der Schöpfer. Und weil er der Schöpfer ist, ist er allmächtig und allwissend und so weiter. Er ist derjenige, der uns geschaffen hat. Und wir sind diejenigen, die geschaffen worden sind von ihm. Und deswegen beten wir ihn an. Die Bibel sagt, würdig bist du zu nehmen, Preis, Ehre, Kraft und so weiter, denn du hast alles geschaffen und alle Dinge sind durch deinen Willen. So ähnlich in Offenbarung 4. Das heißt, Anbetung geschieht deswegen, weil Gott der Schöpfer ist. Und unser Erlöser. Aber Erlösung ist nichts weiter als Neuschöpfung. Ihr wisst, nicht wahr? Er schaffe mir ein neues Herz. Jetzt. Mit anderen Worten, als Satan gesagt hat, bete mich an, hat er das gesagt? Wo hat das ganz deutlich gesagt? In der dritten Versuchung, nicht wahr? Bete mich an. Sagt er mit anderen Worten, ich bin wie Gott, ich bin ein Gott, ich habe auch schöpferische Kraft. Jetzt, Gott hat das nie bestätigt, aber ich denke, viele der Engel haben ihm geglaubt, ansonsten wären sie nicht mitgegangen. Wenn sie ihm nicht geglaubt hätten, wären sie nicht mitgegangen. Das heißt, Satan hat immer wieder die Behauptung, wenn ich nur die Gelegenheit hätte, könnte ich auch was tun. Nicht wahr? Und er versucht ja auch uns immer vorzugaukeln, dass er mächtig ist. Nicht wahr? Könnt ihr euch erinnern, dass wir letztens über die zwei Schlangen gesprochen haben, und es sieht so aus, als ob, aber er kann nicht wirklich. Und dann lässt Gott ihn für 1000 Jahre auf einer Erde, die wie aussieht, schlagt mal mit mir auf, Jeremia. Jeremia, genau. Jeremia 4, Vers 23, dort heißt es, ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war was? Sie war wüst und leer und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Ich schaute die Berge an, doch siehe, sie erbebten, alle Hügel rankten. Ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Mit anderen Worten, sie ist leer, sie ist wüst und sie ist finster. Das heißt, da war kein Licht mehr, dann ist sie finster. Und wo war die Erde schon mal wüst, finster und leer? Bei der Schöpfung. Vor der Schöpfung, also quasi, ja, bevor Gott angefangen hat, richtig die Dinge zu schaffen. Mit anderen Worten, Gott versetzt ihn in den Zustand vor die Schöpfung und sagt zum Satan, okay, jetzt bist du dran. Ich hatte 6 Tage, ich habe 6 Tage gebraucht. Wie lange brauchst du? Wie lange braucht er? Selbst nach 1000 Jahren hat er nicht einen einzigen Krümel geschaffen, was beweist, selbst dem hartherzigsten Dämon wird dann zumindest Fakten intellektuell eingestehen müssen, mein Herr kann tatsächlich gar nichts. Ich habe mich getäuscht.
Hat er nicht theoretisch die Maschinen den Menschen eingegeben?
Die was?
Die Maschinen zu konstruieren?
Wer das?
Die zerstören alles.
Die Maschinen. Schau hier, was Satan kann. Er kann die Gabe Gottes immer pervertieren. Das heißt, die Gabe, etwas zu denken, etwas zu konstruieren, etwas zu planen, kommt von Gott. Wie alles Gute von Gott kommt. Aber Satan schafft es, das Gute, was er uns gegeben hat, zu pervertieren. Gott hat uns den Appetit gegeben, aber Satan pervertiert den Appetit. Gott hat uns die Sexualität gegeben, aber Satan pervertiert die Sexualität. Und so kann man jeden einzelnen Punkt nehmen. Gott hat uns die Gabe gegeben, kreativ zu sein und Dinge zu planen und zu konstruieren, aber Satan pervertiert das. Er gibt uns also nichts Neues, sondern er kann nur das nehmen, was schon da ist. Gott gibt uns die Wahrheit und die Bibel und Satan versucht sie zu verdrehen. Aller Irrtum ist nur eine Verdrehung der Wahrheit. Das ist das Prinzip. Wie sind wir darauf gekommen? Wegen dem Abgrund. Der Abgrund also ist diese Wüste, Leere, Finster. Das ist nur ein bisschen anders als die Erde. Seht ihr, das ist noch ein bisschen schlimmer. Und da wohnt der Satan während der 1000 Jahre. Jetzt. Schauen wir noch einen Text an, der nicht unentscheidend ist für das Verständnis des Tieres aus dem Abgrund. Und zwar in Römer. In Römer 10, Vers 7. Römer 10, Vers 7. Das heißt es, wer wird in den Abgrund hinuntersteigen? Oder in die Tiefe steht bei euch. Okay, aber es steht das gleiche Wort. Abysos, ja, die Tiefe oder der Abgrund. Hinuntersteigen, nämlich um Christus von den wo zu holen? Von den Toten. Das heißt, das Wort Abysos meint der Ort, wo die Toten sind, dort, wo Satan ist, oder da, wo die Toten sind, ja? Macht das Sinn? Warum? Denn wenn Jesus wiederkommt, die Gläubigen in den Himmel nimmt und die Ungläubigen sterben, wo werden sie dann sein? Sie liegen tot auf der Erdoberfläche. Da ist niemand, der sie begräbt. Ja, werden keine besonderen Begräbnisveranstaltungen veranstaltet für die Ungläubigen. Es ist der Ort, wo die Toten sind, da wo die, wo sagt es? Der Ort der Toten. Deswegen wird auch dieses Wort manchmal mit, dieser Abgrund wird auch verwendet für das Totenreich, nicht wahr? Das Begräbnis hier im Alten Testament, nicht wahr? Der Sheol. Oder Hades. Unter der Erde, genau. Entweder unter der Erde oder über der Erde, wenn es so ein verwüsteter Zustand ist, wie am Ende der Zeit. Römer 10, Vers 17 war das, ne? Vers 7? Entschuldigung. Totenreich. Okay. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ein Tier aus dem Abgrund hervorsteigt, dann kommt es quasi aus dem Totenreich wieder hervor. Ist wie eine Art Auferstehung. Ja? Römer, genau.
Ich habe Psalm
gehört. Nee, ist Römer. Nee, ist nicht Psalm. Ist aber ein Zitat aus Psalm übrigens, aber nicht aus Psalm 10, Vers 7. Ist ein Psalm-Zitat. Römer 10, Vers 7. Gut. Ein Tier, das aus dem Abgrund hervorsteigt und sozusagen tot war und wieder lebendig wird. Kennt ihr ein anderes Tier, das auch tot war und aus dem Abgrund wieder hervorsteigt. Ja, das ist Daniel 7. Das hat auch damit zu tun. Ja, das ist ganz eng miteinander verknüpft. Lass uns ganz kurz gehen zu Offenbarung 17. Und ich würde so liebend gern mit euch viel Zeit in Offenbarung 17 verbringen. Das müssen wir aber auf die nächsten 3 Jahre verschieben. Oder so. Wir wollen hier nur einen Punkt rausholen. Okay, schaut mal in Offenbarung 17, Vers 8. Offenbarung 17, Vers 8. Da heißt, das Tier, habt ihr das alle?
Ja.
Das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen. Mit anderen Worten, das Tier war in der Vergangenheit. Jetzt, wo du es siehst, ist es gerade nicht da. Das heißt, es existiert nicht. Aber es kommt aus dem Abgrund wieder hervor. Das heißt, solange es im Abgrund war, war es sozusagen nicht existent. Es war quasi im Untergrund, ja. Es ist sozusagen abgetaucht, war nicht wirklich da und dann kommt es aus dem Abgrund wieder hervor. Und was passiert mit ihm? Es geht ins Verderben. Und jetzt weiter, und die auf der Erde wohnen, deren Name nicht geschrieben steht, im Buch des Lebens, von Grundlegung der Welt an, werden sich was? Sie werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Jetzt ganz kurz, das ist nicht das Tier aus Offenbarung 11, Vers 7, okay? Nicht das Tier, nicht verwechseln. Das ist ein anderes Tier, aber es ist das Gleiche passiert mit diesem Tier hier. Dieses Tier, diese Weltmacht, ist wahr gewesen, geht in den Abgrund, kommt aus dem Abgrund wieder hervor und geht ins Verderben. Und alle, die sehen, wie es aus dem Abgrund hervorkommt, verwundern sich. Jetzt, wie sieht dieses Tier aus hier in Offenbarung 17? Dieses andere Tier, das jetzt nichts mit Offenbarung 11 zu tun hat. Schaut mal in Vers 3. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und wie viele Köpfe hatte? 7 Köpfe und wie viele Hörner? 10 Hörner. Jetzt, biblische Prophetiestudenten, aufgemerkt, welches Tier in Offenbarung hat noch 7 Köpfe und 10 Hörner? 7 Köpfe und 10 Hörner. Oh. Ich freue mich schon, wenn wir auf Offenbarung 12, 13, 14 kommen. Das müssen wir gründlich studieren. Welches Tier hat 7 Köpfe und 10 Hörner? Schaut mit mir in Offenbarung 13, Vers 1. Offenbarung 13, Vers 1, übrigens, der Drache hat auch 7 Köpfe und 10 Hörner in Offenbarung 12. Aber Offenbarung 13, Vers 1, und ich sah aus dem Meer ein was? Ein
Tier
aufsteigen, seid ihr alle da? Das wie viele Köpfe hatte? 7 Köpfe und wie viele Hörner? 10 Hörner. Ein pantherähnliches Tier, aber mit den Elementen, mit allen Elementen aus Daniel 7. Und dieses Tier regiert für 42 Monate, könnt ihr in Vers 5 lesen. Das ist das gleiche Tier wie in Offenbarung 17. Und damit handelt es sich um die mittelalterliche Kirche, nicht wahr? Haben wir gesagt. Könnt ihr es sehen? Offenbarung 13, Offenbarung 17 beschreiben diese mittelalterliche Kirche. Jetzt, wir haben gesagt, in Offenbarung 17 wird von dieser Kirche oder von diesem Staat gesagt, von diesem Kirchenstaat gesagt, dass er in den Abgrund gehen wird und aus dem Abgrund wieder hervorkommen wird. Aber der Abgrund ist ein Symbol für das Totenreich. Satan ist auch da. Aber für das Totenreich. Jetzt geht dieses Tier aus dem Meer, das ist offensichtlich nicht das gleiche Tier wie Offenbarung 11, Vers 7, geht dieses Tier auch in das Totenreich hinab? Hat es etwas mit dem Tod zu tun? Schaut mal in Vers 3. Schaut mal in Vers 3. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu. Schaut in Vers 3. Schaut in die Bibel rein, wenn du es nicht genau bist. Und ich sah in seine Köpfe wie zu. Seid ihr Offenbarung 13, Vers 3? 13, Vers 3. Ich sah einen seiner Köpfe wie zu.
Als wäre es tödlich verwundet.
Tödlich verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Das heißt, wenn wir Offenbarung 13 und 18 vergleichen, finden wir das gleiche Tier, das eine Zeit lang regiert, eine tödliche Wunde bekommt in den Abgrund, in der Französischen Revolution, 1798, eine tödliche Wunde bekommt und dann irgendwann später, wie es heißt hier, die Todeswunde wurde wieder geheilt. Es kommt aus dem Abgrund wieder hervor. Es war, ist nicht, tödliche Wunde und kommt wieder vor. Die tödliche Wunde heilt. Übrigens, eine tödliche Wunde, wie lange dauert es, eine Wunde zu bekommen? Wie lange dauert das? Aber wie lange dauert es, um es zu heilen? Dauert lange, nicht wahr? Also 1798 war so ein Schnitt und seitdem heilt es und heilt Und der Schorf ist schon fast ab. Der Schorf ist schon fast ab. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sprechen heute nicht über Offenbarung 13. Ich wollte nur, dass ihr seht, dass aus dem Abgrund hervorzukommen, bedeutet, dass etwas, eine Macht oder ein Königreich oder was auch immer, lange Zeit früher existiert hat, dann quasi tot war oder nicht wirklich zu sehen war, im Untergrund quasi war oder wo auch immer, keine Bedeutung hatte und dann aber wieder ans Tageslicht kommt und dann offensichtlich ins Verderben geht. Und es heißt ja dann, dass sich alle wundern werden, nicht wahr? Vers 3 am Ende, die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach, so wie wir auch in Offenbarung 17 gelesen haben. Jetzt, in Offenbarung 11, Vers 7, kann es sich natürlich nicht um dieses Tier halten. Warum? Weil dieses Tier in Offenbarung 11 steigt 1798 aus dem Totenreich empor. Was ist mit dem anderen Tier, das wir gelesen haben? Es steigt 1798 in das Totenreich hinab. Es bekommt seine tödliche Wunde hier. Das heißt, das Tier aus Offenbarung 13, das hier seine tödliche Wunde bekommt, nicht wahr? Kann nicht mit diesem Tier gemeint sein. Es muss ein anderes Tier sein. Es kann auch nicht die Erde, die USA gemeint sein, denn die USA hat zu dieser Zeit keinen Krieg gegen die Bibel geführt und es ist auch nicht wirklich der Abgrund. Erde und Abgrund sind in der Bibel schon unterschiedliche Symbole. Unsere Frage ist also, welche Macht entsteht um 1798, die etwas wieder aufleben lässt, was man eigentlich für Jahrhunderte für tot geglaubt hatte, was nicht existent war wirklich, wieder aufleben lässt, genau hier zu diesem Zeitpunkt, dass die gegen die Bibel kämpft. Das Entstehen einer neuen, wo mehr denn je zuvor satanische Züge sich zeigen. Der bekommt ja gerade seine tödliche Wunde, das kann ja nicht sein. Der bekommt ja gerade seine tödliche Wunde hier. Die USA zeigen aber hier nicht wirklich, 1798 nicht wirklich ihre satanischen Züge. Nicht mal ansatzweise. Was ist das Kennzeichen der satanischen Regierung? Was ist der ganze Kampf Satans im Himmel schon gewesen? Wogegen kämpft er?
Gegen Gott.
Gegen Gott und noch mehr gegen, also gegen Gott und gegen sein Gesetz und gegen die Bibel, ja? Ja, nur warte, nicht alles durcheinander schmeißen. Wir sind im Jahre 1798 und der Kirchenstaat bekommt seine tödliche Wunde. Das hat nichts mit dem Tier nichts zu tun. Es muss etwas anderes sein. Es muss etwas anderes sein. Welche Nation oder welche Macht entsteht um 1798, die etwas aufleben lässt, was es über Jahrhunderte nicht gegeben hat. Das heißt, das, was ihr meint, hat es ja über Jahrhunderte gegeben. Etwas, was es nicht gegeben hat, was aber schon mal früher, vor langer Zeit da gewesen war und was wieder absolut... Was ist die Religion von Satan? Okay, lass mich anders fangen. Wenn Satan regieren würde in einem Land... Was würde er als erstes abschaffen?
Die Bibel.
Die Bibel, richtig. Was noch?
Gesetz.
Das Gesetz Gottes. Er würde hier, wo das Gesetz Gottes geändert, das war nicht abgeschafft, richtig? Es war nicht abgeschafft, es war geändert. Das ist schlimm genug. Aber hier kommt eine Macht, die das Gesetz Gottes abschaffen würde. Frankreich. Denn was passiert um diese Zeit herum? Es passiert, wie wir schon gesagt haben, die französische Revolution. Und was bringt die Französische Revolution mit sich, was es vor über Jahrhunderte nicht gegeben hat? Den Atheismus und das Heidentum. Denn über Jahrhunderte waren alle Menschen mehr oder weniger gläubig. Manche waren der Konfession, manche der Konfession. Alle waren mehr oder weniger christlich. Manche waren orthodox, manche waren katholisch, evangelisch, lutherisch, kalvinistisch, was auch immer. Ja? Waldensisch. Wisst ihr, wann das Heidentum verboten worden ist? Muss ich, glaube ich, selbst nachgucken, ob ich das habe. Aber ungefähr im Jahre 392. Schau nochmal zu Hause nach. Genau. Ha, ich weiß so genau. Es war am 8. November 392. Da wurde durch einen Befehl, ich glaube es war Justinian, der römische Kaiser, wurde das Heidentum bei Todesstrafe verboten. Wurde verboten. Das heißt, wenn jetzt jemand noch sagen wollte, ich möchte Heide sein, ich möchte Jupiter anbeten oder Apollo, und er das öffentlich gemacht hat, dann wurde er... Ist das übrigens gut, das Heidentum bei Tode zu verbieten? Ist das eine gute Sache?
Nein.
Das ist keine gute Sache. Ist das überhaupt nicht in Einklang mit Gottes Ideen von Religionsfreiheit? Was haben also die Menschen gemacht, die immer noch die Heidentum weitermachen wollten? Man hat einfach in die Kirche eingeladen. Ich habe gesagt, naja, eure Götter sind jetzt die Heiligen, nicht wahr? Für viele war das gar nicht so ein großer Wechsel. Aber rein theoretisch, also rein offen sozusagen, ja, waren jetzt alle Christen mehr oder weniger. Sie haben zwar weiter heidnisch in ihrem Lebensstil gelebt, aber von ihrer Religion nach, Konstantin hat schon vor das eingeleitet, aber hier war es dann sozusagen der endgültige Prozess. Für viele Jahrhunderte, für fast 1400 Jahre lang, 14 Jahrhunderte, gab es quasi kein offenes Heidentum mitten im Herzen von Europa. Aber als die Französische Revolution ausbricht, was passiert? Man hat in der Nationalversammlung offiziell erklärt, dass es keinen Gott gibt, per Gesetz. Man hat per Gesetz die Bibeln zusammengebracht und verbrannt. Man hat nicht nur, man hat alle Christen, sogar die Christen, die hier regiert haben, nicht wahr? Alle Christen verfolgt. Ist ganz interessant übrigens, aber wie auch immer. Und man hat zum Beispiel, um auch auszudrücken, dass es unter keinen Umständen eine Auferstehung geben wird, hat man an den Gräbern geschrieben, dieser Mensch schläft für ewig. Man hat es offen, es gibt keine Auferstehung. Stattdessen hat man wen angebetet? Wisst ihr, wen man angebetet hat? Tänzerinnen aus dem Balletttheater. Man hat so halb bekleidete, wenn nicht ganz nackte Tänzerinnen aus dem Ballett oder aus dem Theater genommen oder Sängerinnen und hat sie dann auf großen Prozessionen und sie als, wie hat man sie genannt? Die Göttin der Vernunft. Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind, eine halb bekleidete Tänzerin als Göttin der Vernunft zu betiteln. Also sehr vernünftig klingt das nicht, oder? Aber das ist das Wesen dieses offenen, aggressiven Heidentums. Einer, kennt ihr Voltaire? Der, ich weiß nicht, ich kann das Zitat nicht wörtlich wiedergeben, aber er hat im Wesentlichen gesagt, ich werde beweisen, dass es brauchte 12 Männer, nicht wahr, um das Christentum in die Welt zu bringen. Ich werde beweisen, dass es einen Menschen braucht, um es zu zerstören, nicht wahr? Und ist nicht interessant, ich müsste mich eigentlich aufheben, ich sage es euch jetzt schon. Ist nicht interessant, dass genau in seinem Haus später eine Bibelgesellschaft gegründet wurde. Da, wo er gelebt hat. Für eine kurze Zeit kämpft Frankreich ganz offen, erfolgreich gegen die Bibel an und gegen die biblische Religion. Und es war für einige Zeit verboten, Bibeln zu besitzen. Und man hat übrigens sogar versucht, und man wollte alles, was irgendwie mit Religion zu tun hat, aus der Welt schaffen. Und wisst ihr, was auch mit Religion zu tun hat? Unsere 7-Tage-Woche. Warum hat das mit Religion zu tun? Genau. Es gibt keinen astronomischen Grund für die 7-Tage-Woche. Das wussten Franzosen auch, die waren gebildet genug. Die wussten, für den Mond und für den Tag und für das Jahr gibt es astronomische Größen, Sonne und Erde und wie sich alle umeinander drehen. Für die Woche nicht. Also haben sie gesagt, warum die Woche halten? Und was haben sie gemacht? Sie haben die 7-Tage-Woche in eine 10-Tage-Woche verändert. Und dann wurde jeder 10. Tag wurde heilig gehalten, im Sinne, dass man nicht mehr arbeiten musste, dass man irgendwie Trinkgelage gehabt hat und dieser Tag war besonders für Blasphemie. Also man sollte besonders viel Gott lästern an diesem Tag. Man ist da relativ schnell wieder von abgerückt. Wisst ihr warum? Anarchie und die Leute sind reihenweise in der Klapse gelandet, im Irrenhaus. Weil der Mensch nicht gebaut ist für eine 10-Tage-Woche. Die haben das nicht auf die Reihe gekriegt. Der Mensch ist für eine 7-Tage-Woche gebaut. Leute, die Irrenhäuser waren überfüllt, bis man dann gemerkt hat, okay, das war keine gute Idee. Und ich glaube, es gab noch mal einen Versuch in der Sowjetunion, Jahrzehnte später, der genauso kläglich gescheitert ist. Da könnt ihr mal sehen, dass die 7-Tage-Woche nicht einfach nur irgendwie von Gott, sondern das hat einen genauen Plan, hat was mit unserer Gesundheit sogar zu tun. Also haben wir heute die Katze aus dem Sack gelassen. Offenbarung 11, Vers 7, dieses Tier aus dem Abgrund spricht von dem atheistischen, revolutionären Frankreich, das jetzt hier das Heidentum wieder und den Atheismus an die Vorderfront bringt und damit der gesamte Atheismus und der Kommunismus und Sozialismus und alles, was wir heute in den letzten Jahrhunderten gehabt haben, springt alles hier empor. Und das nächste Mal, wir werden noch mehr Zeit miteinander hier verbringen über die nächsten Versen, wenn wir lernen, wie diese Geschichte, ihr werdet sagen, ja, das ist ja interessant, schön zu wissen, geschichtlich, wir werden noch lernen, wie diese Geschichte hier, dieser Vers und die folgenden Versen, unser Leben heute beeinflussen. Der ist gewusst, dass die Französische Revolution und was da passiert ist, eine der Grundsteine sind für die Entwicklung, die wir heute erleben. Aber dazu mehr nächste Woche, das verrate ich noch nicht. Ihr werdet staunen, wie sehr die Französische Revolution uns beeinflusst hat. Man denkt ja immer meistens, naja, so haben wir es in der Schule gelernt, Französische Revolution war was Tolles, oder? Habt ihr das auch so in der Schule gelernt? Vorher war alles schlimm und dann kam die Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit, nicht wahr? Aha, alles wunderbar. Aber im Licht der Bibel ist es genau das Gegenteil. Im Licht der Bibel ist diese Herrschaft ein Typus auf das, was passieren würde, wenn Satan volle Kontrolle hätte. Als die Nationalversammlung gesagt hat, es gibt keinen Gott, hat Gott gesagt, okay, von dieser Nation lasse ich ziehe ich meinen Geist zurück. Und für wenige Jahre waren sie mehr oder weniger fast dem Satan freigegeben. Und wisst ihr, was passiert ist? Erst hat man die Könige umgebracht, nicht wahr? Und die Prinzessinnen. Und irgendwann, als diese ganzen diabolischen, teuflischen Lüste im Menschen erstmal erregt worden waren, hat man nicht mehr aufgehört. Dann hat man angefangen, sich selbst umzubringen. Bis man sich nicht mehr sicher sein konnte, auf die Straße zu gehen, weil jemand konnte sagen, hey, du bist ein Feind der Revolution. Da war es ein Kopf kürzer. Da galt ein Leben, das wurden Tag und Nacht gegen die Guillotine, nicht wahr? Was zeigt, wie selbstzerstörerisch, das ist wie suizidal sozusagen das satanische System ist. Hütet euch vor Satan, nicht wahr? Gott hat das einmal geschehen, das damit wir sehen. Und es ist ein Bild auch darauf, was geschehen wird, ganz am Ende der Zeit, denke ich. Aber dazu nächstes Mal mehr. Ich hoffe, wir konnten etwas Neues lernen. Und wer nächste Woche weiter lernen, dann wird es um Vers 8 gehen. Wenn ihr Fragen habt, nicht nur zu diesem Thema, sondern allgemeiner Natur zur Bibel, stellt sie unter fragen@joelmediatv.de. Sollte jetzt auch eingeblendet sein. Fantastisch. Und wir wünschen euch noch einen Gottes Segen. Wir wollen jetzt gemeinsam noch beten, um dieses Seminar abzuschließen. Lade euch ein, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein Wort. Und wir haben heute gesehen, wie Satan versucht, gegen die Bibel anzukämpfen. Und wir möchten dich bitten von ganzem Herzen. Wir wissen, wie er gegen uns kämpft. Und dass er nichts unversucht lässt. Manchmal kommt er ganz offen und manchmal kommt er versteckt. So wie auch in der Prophetie. Manche Mächte scheinbare Freunde sind und manche Mächte offene Feinde. Aber in jedem Fall, Jesus, möchten wir dich bitten, egal wie der Satan uns bedrängt, dass wir Kraft finden zu überwinden und dass wir dir treu sind und dass wir wissen dürfen, dass wenn wir mit dir verbunden sind und deinen Auftrag ausführen, dass du das Beste weißt, wann unser Leben zu Ende sein wird und dass du weißt, was für einen Auftrag wir haben und dass wir wie Paulus ganz, ganz sicher sein dürfen, dass du alles richtig tust. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Leben in den Händen hältst. Amen. Amen. Gottes Segen euch. Kommt gut nach Hause. Gottes Segen auch euch, die ihr live zugeschaltet habt. Und seid das nächste Mal wieder dabei.